Einen gesegneten guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt und seid an dem wichtigsten Ort der Erde. Und das ist die Gemeinde seiner Geliebten und seiner Auserwählten. Und ich hoffe, du hast innerlich das Zeugnis des Heiligen Geistes. Ja, er hat auch mich gefunden. Ich habe ihn gesucht, aber er hat mir die Tür geöffnet, er hat mich eingeladen. Und er hat gesagt, komm, lass uns gemeinsam jetzt den Weg des Lebens gehen, bis du eingehst in meine Herrlichkeit. Hast du diese Hoffnung? Das ist gut so, denn ich habe ein schreckliches Thema heute. Und da müsst ihr innerlich gut gerüstet sein und wissen, das berührt mich nicht. Ich habe Zukunft und ich habe Hoffnung. Das Thema heute Morgen lautet verbrannte Erde. Und ich weiß nicht, ob jemand diesen Begriff kennt. Aus der Kriegswissenschaft, historisch schon seit Jahrhunderten angewandt, ein schrecklicher Gebrauch von gegnerischen Parteien, die im Krieg miteinander stehen. Um es anschaulich zu machen, wahrscheinlich guckt ihr hin und wieder auch mal dann euch den Krieg in der Ukraine, Russland an. Und was seht ihr da? Zerstörte Häuser. Und wir erleben, da fallen Bomben, da werden Häuser zerstört. Aber nicht nur das, da kommen Menschen ums Leben. Und das ist aber noch nicht verbrannte Erde allein, sondern verbrannte Erde bedeutet der Besiegte, der Verlierer, der das Land verlassen muss, haut alles kurz und klein von seinem eigenen, was er aufgebaut hat, ob das Brücken sind, ob das Kanäle sind, ob das Felder sind, die werden abgebrannt, ob das Wasserquellen sind, die werden verstopft. Nichts soll dem Feind dienen, wenn er unser Land einfach einnimmt. Verbrannte Erde ist ein schrecklicher Ausdruck für einen Rückzug, dass man nicht zurücklässt, sondern alles zunichte macht. Verbrannte Erde in einem Gottesdienst zu verkündigen, muss Gründe haben. Und ich gehe mit euch dazu auf 1. Mose 1, 19. Drei Verse will ich dazu lesen. 1. Mose 19, die Verse 27, und vielleicht kommt ihr dahinter, was hat das da zu tun mit diesen Versen? Abraham aber machte sich des Morgens früh auf an den Ort, da er gestanden vor dem Herrn, und wandte sein Angesicht gegen Sodom und Gomorra und alles Land der Gegend und schaute, und siehe, da ging ein Rauch auf von dem Lande, wie von einem Ofen. Und es geschah, da Gott die Städte in der Gegend zerverderbte, gedachte er an Abraham und geleitete Lot aus den Städten, die er umkehrte, darin Lot wohnte. Nun, die Bibel hat nicht dieses Wort verbrannte Erde genutzt, sondern Gott verderbte es. Abraham war der wie wir interessiert, die neuesten Nachrichten mitzubekommen. Was ist da passiert? Wir schalten den Fernseher ein, lehnen uns entspannt zurück und sagen, ein Glück, das ist ja hunderte von Kilometern entfernt, uns trifft es nicht. Abraham dagegen in unmittelbarer Nähe, er hörte das Donnergrollen, er sah, wie sich der Himmel verfärbte, er ahnte Böses, es verfinsterte sich, die Sonne ging zwar auf, es wurde langsam hell, und dann kam ein Feuersturm über Sodom und Gomorra, und er war entsetzt. Er war entsetzt, denn er war doch schließlich derjenige, der vor Gott hintrat und sagt, willst du Sodom und Gomorra vernichten, wenn da denn 50 Gerechte drin leben? Gott, ist dir das egal, ob da Gerechte oder Ungerechte sind? Und Gott sprach, nein, wenn da 50 Gerechte sind, dann will ich diesem Ort vergeben. Und ihr wisst, wie Abraham handelte, von 50 auf 40 und 30 und 20, und schließlich landete er bei der Zahl 10. Wenn da 10 Gerechte sind in diesem Ort, willst du dann Sodom und Gomorra verderben, die Gerechten und die Ungerechten einfach in einen Topf werfen? Und er sagt, nein, um der 10 Gerechten willen würde ich Sodom und Gomorra nicht vernichten. Ihr lieben Herzen, könnt ihr daraufhin entnehmen, was für einen Wert du und ich in seinen Augen habe, dass er um euretwillen nicht das Feuergericht Gottes über diese Stadt ergehen lässt oder über unser Land oder über Europa, weil da noch Heilige sind, die heilige Hände aufheben und rufen Gott an um Erbarmen, dass er noch einmal eine Erweckung, eine Nachfrage nach dem Evangelium schenkt. Und trotz aller Fürbitte, auch das müssen wir hier einfach konstatieren und feststellen, Sodom und Gomorra fand keine Gnade. Die Gerechtigkeit Gottes ließ es nicht zu. Mit meiner Frau habe ich schon öfters diskutiert. Aber wieso ist Gott so grausam und er vernichtet alle Menschen dort? Ihr Lieben, dazu müssten wir die Gebräuche kennen, die stattfanden, wenn die Menschen von Gott abfielen und anderen Göttern dienten. Vielleicht habt ihr das sogar aus der Bibel heraus entnommen, wie weit das ging, dass sogar Kinderopfer gebracht wurden. Dass man Kinder durchs Feuer gehen ließ. Dass man nicht nur Tiere schlachtete oder den Hahn in den Kopf abhaute und sagte, das Blut, das wollen wir jetzt als Opfergabe auf den Altar legen. Nein, das waren greuliche Götzendienste, die bis in sexuelle Verirrungen gingen. Es waren verschiedene Gottheiten, die dort im Lande Kanaan vorherrschten. Und Gott hat gesagt, ich will diese Völker vernichten, wenn das Maß ihrer Sünden voll ist. Und dann hat er Israel erlöst, aus Ägypten heraus erlöst, und sie wanderten jahrelang durch die Wüste, bis sie in dieses Land kamen, und man kann fragen, und dann haben sie aber grausam zugeschlagen. Gott hat gesehen, was in diesen Ländern passierte, die herrlich und in Freuden lebten, aber anderen Göttern dienten und sich darum ein Dreck scherten, was der Schöpfer Himmels und der Erde für ihr Leben eigentlich bestimmt und gewollt hatte. Und ich glaube, dass es auch dort Gerechte gab, die eingetreten sind für Wahrheit und Recht. Aber dass man die platt gemacht hat, hat gesagt, schweig still, wir wollen dich nicht hören. Propheten als einsame Rufer. Und vielleicht fühlst du dich auch so, dass du sagst, ich habe schon so oft meine Verwandten gewarnt. Oder ich habe auf der Straße evangelisiert und missioniert, aber die Menschen wollten nicht. Du kannst dir die Hand reichen mit den alten Propheten, ob sie Jeremia heißen. Die sagt, ich weine über mein Volk. Sie wollen nicht hören. Und weil Gott ein gerechter Gott ist, ihr Lieben, und das geht bis ins Neue Testament hinein, wird es ein Gericht geben über die, die Gott suchen und ihn aufnehmen und auf ihn hören, und die, die ihn ablehnen und die sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Gott ist ein gerechter Gott und er wird allen unzüchtigen Wandel, alles ausschweifende Leben und die anderem Fleisch sogar nachgegangen sind. Das sind schwere Sünden, steht im Alten Testament drin. Und es geht auch als zweites darum, Gott der Gerechtigkeit, aber als zweites auch finden wir, diese Dinge sind geschehen uns zur Warnung und als Beispiel. Und ihr könnt diese Stellen nachlesen, beispielsweise im 2. Petrus 2, Vers 6. Wir schauen da mal ins Neue Testament hinein. 2. Petrus 2, Vers 6. Und er hat die Städte Sodom und Gomorra zu Asche gemacht und umgekehrt und verdammt und damit ein Beispiel gesetzt, den Gottlosen, die hernach kommen würden. Das heißt, durch all die Jahrhunderte hindurch wurde immer über Sodom und Gomorra gesprochen. Bis heute in unser Sprichwort, dass man sagt, wie sieht's denn hier aus? Hier sieht's ja aus wie Sodom und Gomorra. Kennt ihr dieses Wort? Einfach Verwüstung, einfach schrecklich, einfach Unordnung, einfach Unmoral. Es schreit zum Himmel, Sodom und Gomorra. Und er hat erlöst, es geht weiter, den gerechten Lot, welchem die schändlichen Leute alles Leid taten mit ihrem unzüchtigen Wandel. Lot als ein Gerechter lebte inmitten dieser beiden Städte. Er hat Handel mit ihnen getrieben. Er hat sich gedacht, ich tue ihnen nichts, dann tun sie mir auch nichts. Er hat sich angepasst. Und das ist die Gefahr, in der wir als Kinder Gottes eben auch stehen. Der Anpassung an die Welt, wo wir sagen, na ja, gut, ich lasse die Welt nicht in mir rein, aber ich lebe mit ihr. Ich muss mit ihnen schließlich irgendwie auskommen. Ich muss mein Geld verdienen, alles richtig. Aber die Gefahr besteht, die Welt, die uns umgibt. Ihr Lieben, versteht ihr, was ich meine? Oder soll ich die Fernbedienung meines Fernsehers euch mitbringen und gebe euch die Wahl? Welche Sender wollt ihr sehen? Na, was schauen wir uns da an? Was begeistert uns? Was begeistert dich? Bist du anders als ich? Und da merken wir, wie die Welt Einfluss nimmt. Gestern Abend, Herr Hirschhausen hat den Menschen vorgestellt und mit einem Mal kam ein Bereich, wo ich gesagt habe, ich stelle den Fernseher ab. Ich will das nicht mehr sehen, was da serviert wird, was so unterschwellig dem Deutschen vorgesetzt wird und allen, die diese Sendung sehen. Da muss man sensibel sein, mit Gott zusammenleben, dass man sagt, hey, hier kommt etwas an, hier kommt etwas über uns, was nicht Gott wohlgefällig ist. Wir leben, wenn du so willst, ein Stück weit auch in Sodom und Gomorra, in einer weltlichen Einstellung, wo man den lieben Gott einen guten Mann sein lässt. Wenn du ihn brauchst, dann nimm ihn, aber lass mich damit zufrieden. Versteht ihr? was macht Gott mit diesen Leuten? Und wir merken, er hat ein Beispiel gesetzt, keiner kann sich entschuldigen. Er wird sagen, Sodom und Gomorra, ist euch das gleichgültig gewesen, was damit passiert ist? Er hat erlöst den gerechten Gott und das ist meine Hoffnung, dass auch wir erlöst werden. Er, der gerecht war und unter ihnen wohnte, er musste es sehen und hören und sie quälten die gerechte Seele von Tag zu Tag mit ihren ungerechten Werken. Halleluja! Und Vers 9 sagt, er weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu erlösen. Und in dieser Zeit stehen wir, wo es auch auf dich eindringt, wo du einfach überrollt wirst von einem schändlichen Denken Gott gegenüber, wo du sagst, das kann einfach nicht wahr sein, wo die Lüge regiert, die Unwahrheit unterdrückt, die Wahrheit unterdrückt wird und die Unwahrheit ans Licht kommt. Wie geht Gott damit um? Er gibt uns ein Beispiel und er warnt aber auch ganz deutlich im Neuen Testament. Es ist dem Menschen gesetzt zu sterben, danach kommt das Gericht. Das kann man nicht als Evangelium verkündigen, das ist unbequem. Da bist du nicht angesehen und nicht wertgeschätzt. Das ist nicht schön. Sag das mal unter dem Kollegenkreis. Ach, ich möchte euch noch was mitteilen, heute Morgen habe ich in der Bibel gelesen. Es ist den Gottlosen gesetzt, es ist allen Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Viel Spaß dann in der Frühstückspause. Und ich lese dazu aus Hesekiel 33, 11, wie Gottes Einstellung im Alten Testament war. Man möchte manchmal Gott unterteilen in Altes Testament und Neues Testament, dass man sagt, ja, im Neuen Testament, das lese ich gerne, vorwärts und rückwärts, da ist die Liebe Gottes offensichtlich. Aber im Alten Testament, da fällt mir das schwer, an einen Gott der Gnade zu glauben. Dann will ich dir das mal sagen, als ich gebeten wurde, den Vater eines Kollegen zu beerdigen. Und ich war wieder mal mitten in meinem Urlaub in Cuxhaven und es erreicht mich ein Handyanruf eines Kollegen. Und da sagt er, Ulrich, Sie können vielleicht meinen Vater beerdigen, denn er war in keiner Kirche. Ich habe gesagt, ich habe noch nie eine Beerdigung gemacht. Ich kann mich nicht erinnern, das wäre meine erste. Und aus der Verzweiflung heraus, diese Anforderung für einen Kollegen, Vater, eine Beerdigung durchzuführen, bin ich abends in die Gebetsstunde der Gemeinde in der Deichstraße gewesen. Du kennst sie vielleicht. Und habe die Brüder gefragt. Ich war so beklommen, dieser Auftrag, dass ich gesagt habe, ich kann heute gar nicht beten. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe ihnen die Geschichte erzählt und so ganz knochentrockene Brüder. Haben wir hier welche? Da hinten sitzt einer und da, ja, so ein paar haben wir ja hier, so trockene Brüder. Ja, Bruder, dann nimm doch die Beerdigung an, da kannst du auch das Evangelium verkündigen. Uiuiui, da habe ich gesagt, ja, ich werde ihren Vater beerdigen und habe mich vorbereitet, vorwärts und rückwärts und ich wusste, dass er eben nicht zu dieser Gemeinde und auch zu keiner anderen gehörte. Hallo? Und ich hatte die Predigt und ich habe die Trauernden aufgefordert, wir wollen diesem Mann jetzt vergeben, wo wir Vorhaltungen hatten, wo wir einfach nicht bereit waren zum Gespräch, aber angesichts jetzt dieses Verblichenen, dieses Verstorbenen, wollen wir unsere Herzen befreien und wollen entschuldigen, wollen verzeihen und wollen es Gott anheimstellen. Jetzt ist die Stunde, wo wir wieder durchatmen können und sagen, es ist jetzt Gott anvertraut. Und während ich noch so darüber nachdachte, die letzten Verse, sagte meine Frau, guck doch mal auf das Kalenderblatt, was wir hier stehen haben. Das passt doch dazu. Kalenderblatt, ich guck das an. Es hat mich umgehauen. Es war Hesekiel 33, Vers 11. Da spricht Gott selbst, so wahr ich lebe, spricht der Herr. Ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass ich der Gottlose bekehre von seinem Wesen und lebe. So bekehret euch doch um eures bösen Wesens willen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Und dieses letzte Wort am offenen Grab, das habe ich hineingerufen in diese Trauergesellschaft. Ich sage, ihr lieben Trauernden, Gott hat keinen Gefallen am Tode eines Gottlosen, der gottlos geworden ist oder der nie mit Gott verbunden war. Gott freut sich nicht darüber und sagt, das geschieht ja recht. Das ist so unser Gerechtigkeitsempfinden. Gott trauert über den Tod der Nichtgläubigen, der verlorenen Seelen. Das ist mein Gott, der sich darum müht. Und das sehen wir daran, dass ihm auch Lot nicht gleichgültig war. Und dass du auch ihm nicht gleichgültig bist in der Endzeit. Verstehst du, wo du auch drunter leidest, was um dich herum passiert und sagst, wie soll das weitergehen? In welcher Zeit leben wir? Gott weiß, die Gottseligen aus der Versuchung heraus zu erlösen. Hast du diese Hoffnung, dass ein Gott, dein Gott auf deiner Seite ist und dass er Wege findet? Ich kann es noch deutlicher sagen, dass er deinetwillen sogar Engel sendet. Denn Engel sind dienstbare Geister zum Dienst um derer willen, die die Seligkeit ererben sollen. Jesus spricht einmal von den Kindern, stellt ein Kind und sagt, ihre Engel, die Kinder haben einen Engel, wir sprechen von Schutzengeln, ja, ihre Engel sehen alle Zeit das Angesicht meines Vaters. Nur wenn du eben 18 bist, dann zieht er die Engel ab und sagt, jetzt bist du selbst verantwortlich. Glaubst du das? Nein, das steht nicht in meiner Bibel. Das sind dienstbare Geister zum Dienst, um derer willen, die die Seligkeit ererben sollen. Sie geleiten uns, sie begleiten uns. 30 Zentimeter erst gestern, so ein Abstand von einem herausfahrenden Auto von der Tankstelle, während ich mit dem Fahrrad auf dem Weg ihren Weg kreuze. Und sie bremst, das Fenster war unten und sie wettert heftig und ruft und schreit und ich bin abgestiegen. Ich sage, Entschuldigung, ich war auf dem zulässigen, richtigen Radweg. Nein, nein, es geht nicht um ihretwillen. Hinten mein Kind hat mich so aufgeregt und deshalb habe ich nicht aufgepasst. 30 Zentimeter trennten uns von einem fast Krankenhausaufenthalt und ihr hättet einen anderen Prediger heute hier. Aber Gott hat gesagt, dich will ich hierher senden und darum mach deine Augen und Ohren auf. Ich habe dir wirklich etwas Wichtiges mitzuteilen. Hast du es verstanden, dass du in den Augen Gottes wertgeschätzt bist? Dass er Anteil nimmt an deinem Leiden, an deinen Schmerzen, die du empfindest, wenn du siehst, wie eine Welt verloren geht, ihren eigenen Dingen nachgeht. Die Wertschätzung der Gläubigen ist einfach fast unglaublich. Die Wertschätzung der Gläubigen. Und ich kann mich erinnern, ich wurde eingeladen in Kleinstgemeinden. Ich will jetzt sie nicht die Namen nennen, aber in einer Gemeinde, da waren 8 ältere Geschwister. Ich sage, hier soll ich jetzt dienen. Mir wäre es ja lieber, ich würde vor einer größeren Gruppe sprechen. In einer anderen Gemeinde, da waren es dann 12. Und wiederum in einer anderen Gruppe, da waren es dann 11 Leute. Es waren Kleinstgruppen. Und während ich so, na, wie soll man sagen, innerlich sagte, hey, was ist los bei euch? Warum ist der Tod im Topf? Warum ist hier kein Leben? Wo sind die Kinder? Wo sind die Jugendlichen? Wo ist der Chor? Wo ist die Anbetung Gottes? Da erinnerte mich der Geist Gottes daran. Hartmut, um 8 Seelen willen habe ich die Arche bauen lassen. Und der Anführer hieß, das war Noah. Um seinetwillen wurden er und seine Familie gerettet. 8 Seelen nur! Der Rest ist ersoffen. In Sodom und Gomorra waren keine 10 Gerechten. Wie viel waren es denn, die da herausgeführt wurden aus Sodom? Na? 4. Lot, seine Frau und die Töchter. Sandte Gott Engel und besprach sich vorher auch noch mit Abraham. Und sagte, ich will gucken, ob das sich wirklich so verhält. Ihr Schreien ist vor mich gekommen. Ich kann das nicht länger ertragen und zulassen. Ich muss ein Beispiel setzen für die nachfolgenden Generationen. Dieses Gericht ist schrecklich und spricht auch davon, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und da fallen mir 4 Typen von Menschen ein aus dieser Geschichte. Lot, seine Familie, Abraham, verbrannte Erde. Die Engel sagten, hast du noch irgendwelche Verwandten hier in diesem Ort? Und er sagte, ja, ich habe noch Verlobte, also Eidame. Das sind die Verlobten meiner Töchter. Und er ist tatsächlich auch zu ihnen gegangen und hat sie eingeladen. Flieht aus dieser Stadt. Gott hat mich gebeten darum, euch das zu sagen und zu warnen. Geht raus. Und die Antwort der Bibel ist Hammer. Wer weiß die Antwort? Was haben die Eidamer, die Verlobten, gesagt? Genau, es war ihnen lächerlich. Du liebe Zeit, der Lot. Jetzt hat er noch ein neues Märchen wieder von seinem Onkel gehört. Sie wussten ja auch, dass Abraham, sein Onkel, war reich, war angesehen, war. Darum haben sie Lot auch so ein bisschen, na wie soll man sagen, hofiert. Und da können wir über ihn guten Handel vielleicht mit Abraham noch betreiben. Auch Lots Frau hatte sich eingerichtet, endlich wieder in einer Stadt. Da treffe ich auch mal andere Frauen und dann können wir zusammen Eis essen. Und dann haben wir gebacken, wir haben die Rezepte ausgetauscht. Aber da wieder Abraham, da mitten in der Steppe zu leben, ne, und nur immer mit meinem Mann jeden Tag zusammen sein, das ist auch mal langweilig. Also ich will in die Stadt. Denn erst zog er in die Nähe von Sodom und Gomorra. Das könnt ihr auch nachlesen in der Schrift. Und mit einmal finden wir ihn im Stadtrat. Er wurde aufgenommen, er wurde gewählt, er war angesehen. Und die Frau hat sich da auch nett eingerichtet, hat dann extra auch noch neues Porzellan gekauft. Denn wenn da jetzt Silberhochzeit gefeiert wird, muss man vernünftiges Geschirr haben und so weiter. Und die Weinflaschen lagen im Keller, man konnte gelegentlich dann auch mal ein Glas Wein sich genießen. Es war einfach schön, in der Stadt zu leben. Findest du dich da wieder? Hast du dich auch nett eingerichtet? 824 Quadratmeter Grundstück. Wir haben 3 Toiletten im Hause, wir haben 2 Duschen, wir haben mehrere Schlafzimmer. Ja, ich muss dazu sagen, wir haben natürlich auch 6 Kinder, dazu Schwiegersöhne, Enkelkinder. Ich bin mittlerweile Jugendherbergsvater. Wir öffnen unser Haus und meine Frau ist so lieb und kocht dann auch das Essen. Die Kinder kommen gerne, jetzt hatten wir Urlaub. Und ich werde von meinem Schwiegersohn gefragt, wann fahrt ihr denn in Urlaub? Ich sage, ach, im August, da ist immer schönes Wetter. Wir fahren im Juli, könntest du nicht auch fahren? Ich sage, Ingo, ja, ich bin gern mit euch zusammen. Da war ich sprachlos. Und dann waren wir, die Familie, in Urlaub in Cuxhaven. Sonnenschein, Sturm auch erlebt, Regen erlebt, ja, war auch da. Aber wir hatten eine schöne Familiengemeinschaft. Und ich dachte, wie kannst du dankbar sein, dass du Menschen um dich herum hast, die Gott ehren, die Gott fürchten, die Gott lieben. 4 verschiedene Personengruppen gibt es. Die Eidame sagten, es war ihnen lächerlich. Ich bin so froh, dass meine Schwiegersöhne Gott lieben von ganzem Herzen. Dann gab es eine weitere Person, die zog mit aus, ihr Lieben. Die zog mit aus und wurde doch nicht errettet. Und die wurde, als sie das Krachen hörte, als sie das Feuer hörte und ihr Porzellan zerbrach und ihre Vorräte schwanden und sie merkte, alles, was ich hinter mir gelassen habe, ich dachte, ich könnte zurückkommen, es ist nur eine Flucht vorübergehend. Es wird ja zerstört. Brumms, eine Explosion. Es war schrecklich, es war furchtbar. Und der Engel hatte ihr gesagt, dreht euch nicht um. Nicht der Plumpsack geht rum, sondern dann werdet ihr das Gericht erleben. Und mit einem Mal, sie drehte sich um und in dem Augenblick, was passierte? Sie wurde zur Salzsäule. Symbolisch bis heute, ob das nun echt die Frau Lotz ist, kann man nicht sagen, ich weiß es nicht. Aber die Sage sagt jedenfalls, dort, es ist am Salzmeer, am Toten Meer, ist so eine Säule, schaut euch das mal an, wie eine Mahnung, wie ein Fingerzeichen, achtet auf dem, was Gott sagt. Ich habe gedacht, das könnte ich mir erlauben. Ich muss doch, wo dein Herz ist, ist auch dein Schatz. Und wenn dein Schatz in der Vergangenheit liegt und du schaust zurück, bist du untauglich fürs Reich Gottes. Es ist tatsächlich so, dass wir in dieser Rettungsphase nach vorne schauen sollen. Und ich weiß, wie oft wir unsere Kontoauszüge durchgucken und sagen, was mache ich mit den 6.000 Euro? Was mache ich mit den 12.000 Euro? Was mache ich mit dem Geld? Wo lege ich das am besten an? Denn die Inflation nimmt immer mehr zu. Das heißt, mit anderen Worten, Waren werden teurer und mit dem vielen Geld, was du angespart hast, kannst du nicht mehr viel machen. Und Jesus ist so nüchtern, knallhart, sagt er. Es gibt Verwalter, denen hat er 1 Pfund anvertraut, den anderen 5, den anderen 10. Was haben die damit gemacht? Der eine hat's vergraben, hat gesagt, das buddel ich irgendwann wieder aus. Und Jesus sagt, du Dummkopf, hättest du es wenigstens zur Bank gebracht, hättest Zinsen gebracht, also Vermehrung. Was hat Jesus für einen Wert, legt er für einen Wert auf Vermehrung? Das heißt, mit dem, was uns anvertraut wurde, ob materiell oder auch geistig, sollen wir handeln. Handelt, bis ich wiederkomme, sagt Jesus einmal. Handelt, bis ich wiederkomme. Was machen wir mit den, was wir können, mit unseren Begabungen, mit unserem Vermögen, mit unserer Zeit? Können wir alles einsetzen? Halbherzig? Ja, ich bin ja Sonntag in der Gemeinde, da kann Gott schon zufrieden sein. Du, das geht nicht um Gott, dass du Gott zufriedenstellst. Es geht darum, dass du etwas bist zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Dass du ein Beweis, ein Zeugnis bist für Gottes Güte, für Gottes Liebe. Diese Frau erstarrte, sie war kein Zeugnis, ja, sie ist noch ein Zeugnis für Gott. Dass das, was er sagt, auch einhält. Furchtbar in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Eine dritte Person, haben wir schon gehört, das war Lot. Lot, Gott sei Dank, es war ein Gerechter. Es war einer, der von Abraham viel gelernt hat. Er hat sich das zu Herzen genommen und hat gesagt, so wie Abraham möchte ich eigentlich auch leben. Es ist für mich ein Nachfolgetyp. Und diesen Lot, der musste schließlich auch noch genötigt werden. Er hatte sich an Städten begeben, die nicht sein geistiges Wachstum förderten, sondern die ihn mehr oder weniger zugrunde richteten. Wir haben es im Neuen Testament gelesen. Die gerechte Seele litt viel. Die litt viel, aber er hatte auch nicht die Kraft zum Ausziehen und zu sagen, weg hier. pack die Koffer. Wahrscheinlich gab's deshalb eher Streit und Stress mit den Töchtern. Die hatten doch auch schon jetzt ihre Verlobten da. Lot, wo willst du denn hin? Und dann hat Gott gesagt, jetzt muss ich Engel schicken. Und er wollte sie nur beruhigen. Seid mal ganz freundlich und lieb, meine Lieben. Ich habe doch Besuch. Oh, wir wissen diese Auseinandersetzung. Und dann hat er Prügel bezogen. Ob er da deshalb zur Vernunft gekommen ist? Die haben ihn verprügelt. Dann haben die Engel ihn reingezogen. Jetzt ist Schluss mit lustig. Und haben die blind gemacht, die Bevölkerung. Sie fanden die Tür des Lots, von Lots Haus nicht mehr. Das reichte aber nicht. Da war er geschützt von Engel. Hier wollen wir das Unwetter abwarten. Nein, die Engel haben gesagt, raus hier. Und er muss den Weg gehen. So wertvoll schätzt Gott die Gottesfürchtigen, ihr Lieben, dass er Engel schickt zu den Widerborstigen, die so sagen, nee, ich will aber noch nicht. Und ich weiß nicht, welche Möglichkeiten Gott manchmal einsetzt, dass du wach wirst, sensibel wirst für das Reden des Geistes. Was dröhnt alles auf unsere Ohren ein? Nachrichten, Unterhaltung, Gespräche, Tratsch und Quatsch, alles da. Die Sensibilität, Gott, was willst du, dass ich tun soll? Gib mir die Kraft dazu, das umzusetzen. Lot wurde schließlich dritte Form. Wer wurde herausgeführt? Aber ich komme jetzt auf die fünfte Person. Wir haben die Eidame, es war ihnen lächerlich. Wir haben die Frau Lots, die war halbherzig bei der Sache. Wir haben Lot, der genötigt und geführt werden musste. Und jetzt kommen wir auf die fünfte Personengruppe. Da gibt es meines Erachtens zu wenig von. Und das ist Abraham. Abraham blieb stehen vor dem Herrn, lesen wir in der Schrift, als Fürbitter. Treten wir also hin vor dem Herrn. Führen wir uns vor Augen, was Paulus in 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 4 gesagt hat. Und die meisten Bibelkenner wissen natürlich, was da steht. Das ist ja die Aufforderung zum Gebet. Und ich bin da bald umgefallen, als ich lese, einer sagte, wir müssen auch für Putin beten. Oder wir sollen auch für Selenskyj beten. Was? Diese Kriegstreiber? Da steht doch glatt, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen zuerst tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für die Gläubigen in der Gemeinde. Richtig oder falsch? Das ist unkorrekt. Das ist nach meinem selbstbestimmten Willen so gewählt. Ist aber nicht richtig. Es steht, man tue Gebet, Bitte, Fürbitte, Danksagung für alle meine Freunde. No, 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 no. Für mein geliebtes Deutschland. Ah, Hartmut, noch zu kleinkariert. Für alle Menschen. Für die Könige und für alle Obrigkeit. Und dann geht das so weiter. Das heißt, hier sind wir in Fürbitte aufgefordert, uns an Gott zu wenden. Während im Alten Testament Abraham für die Gerechten eintrat, Herr, sind denn nicht 10 Gerechte hier? Werden wir im Neuen Testament nicht nur für die Gerechten gebeten, tretet in Fürbitte, betet für eure Gemeinde, dass sie lebendig, kräftig und stark werde, sondern betet für alle Menschen. Wir werden als Fürbitter aufgefordert, für Gerechte und für Gottlose zu beten. Nimmst du das mit nach Hause heute? Auch mit deiner Nachbarin, wo du vielleicht drüber quer liegst. Vielleicht mit dem Arbeitskollegen, wo du sagst, sollen wir nicht in der Nacht begegnen, sondern wir beten für alle Menschen. Und das merken wir plötzlich, trifft den Kern des Herzens Jesu, der für seine Feinde gebeten hat. Das bestätigt sich in Stephanus, der unter dem Steinhagel zusammenbrach und betete, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Ich weiß nicht, ob wir da schon alle sind und ob ich auch schon da stehe innerlich von der Herzenshaltung her, aber wir wissen, dass wir über 200 Millionen verfolgte Christen haben und für die sollten wir natürlich auch eintreten und beten, dass sie stark sind, ihren Widersachern zu vergeben, zu verzeihen, sie zu segnen. Haben wir das verstanden, dass wir eine Funktion haben? Nicht nur Werterhaltung, Herr, segne dieses Haus und alle, die da gehen, ein und aus, sondern dass wir einen Blick haben für die Welt und heben heilige Hände auf zu Gott und bitten ihn, dass er mit seiner Rettung noch viele, viele Menschen erreicht. Und dazu will er euch gebrauchen. Amen. Vater, wir danken dir, dass du in deiner Güte diese Welt noch nicht dem Ende zugeführt hast. Wir wissen aber, dass sie einmal zerkrachen wird in der Hitze des Feuers im Endgericht. Wir wissen aber auch, Herr, dass du vorher dein Volk, das Volk Gottes, zu dir holen wirst, Heilige und Geliebte, die auf dich warten, deren Lampen brennen, die sagen, komme bald, Herr Jesus, und hole du uns heim. Danke, dass du es bist, der eine Wertschätzung für sein Volk hat, für die du gestorben bist, ja, für die du auch zum Zeugnis auferstanden bist, für die du auch zum Zeugnis den Heiligen Geist ihnen gesandt hast, und das sind wir heute. Lass uns lebendige Zeugnisse sein deiner Gerechtigkeit, deiner Heiligkeit, deines Wesens und deiner Natur, dass andere Menschen spüren, dieser Mensch ist anders, er ist ein Kind Gottes gewesen. Herr, dass durch uns Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, gebrauche du uns in diesem Sinne für die Zukunft in unruhigen Zeiten. Amen.